Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist es Ani, herzlich willkommen heute am 26. Juni 2023 zur 814. Folge Verbinde die Punkte. Die Gunst des Krieges, mein heutiger Titel. Ich habe mich ja bereits am Wochenende entsprechend geäußert, wie ich die Situation in Russland gesehen habe. Da gab es eigentlich nur zwei Worte, die das Ganze entsprechend darstellen konnten. Sun und Tzu, die Kunst des Krieges, die uns da ja recht eindrücklich mal wieder von russischer Seite präsentiert wurde. Was haben sie sich alle gefreut? Putin am Boden. Putin kurz davor hier von dem ehemaligen Koch Prigozhin beseitigt zu werden. Die Freude war im gesamten Westen groß, dauerte allerdings nur ja mehr oder weniger einen Vormittag. Und ja, am Ende des Tages ist die Situation nun so, dass, um das kurz zusammenzufassen, ich denke, das ist das Conclusio, das wir da mitnehmen dürfen, dass Prigozhin eben nicht 200 Kilometer vor Moskau steht, sondern 100 Kilometer vor Kiew. Und das ist jetzt die Situation. Und ja, wir schauen uns das heute ein bisschen an. Die Show, at its best. Und ja, die Augen waren da großteils, sage ich mal, in den letzten zwei Tagen am Wochenende Richtung Osten gewendet. Und ansonsten ist auch gar nicht so viel passiert. In Deutschland, im Osten Deutschlands sozusagen, gab es auch noch eine größere Katastrophe, wenn man das so nennen darf. Ja, durchaus unterhaltsames Wochenende. Wir schauen es uns an. Ich wünsche auch heute wieder viel Spaß, viel Vergnügen. Kratze weiterhin ausschließlich an der Oberfläche. Und ja, hoffe, dass sich die Menschen da draußen inzwischen doch schon ihre eigenen Gedanken machen können. Nun gut, starten wir doch. Und ja, mit einem Tweet von Elon Musk, der wie immer humoristisch das Ganze zu umranden weiß. Er twittert hier ein Meme. Ja, here we go again. Ich wache auf. Es gibt eine weitere PSYOP, eine psychologische Operation. Und ja, die sahen wir, wie gesagt, in den letzten zwei Tagen in Russland. Und ja, für all diejenigen, die hier weiterhin unterschätzen, dass Putin und die Seinen die Situation durchaus unter Kontrolle haben könnten, diese Meldung hier von der RT. Putin weiß genau, was auf dem globalen Schachbrett wirklich zählt. Und wenn wir uns anschauen, welche Nationen, welche Staatenlenker denn hinter Putin stehen, die Chinesen, die Inder, die ganzen BRICS-Staaten und viele, viele andere im globalen Süden und Osten und sogar der ein oder andere Sympathisant innerhalb der EU, aber ja, dürfen wir natürlich nicht allzu laut sagen. Ja, wir blicken auf einen Artikel der SZ und hier heißt es Showdown mit Söldnern. Ja, anfangs waren die freiwilligen Verbände für den Kreml eine willkommene militärische Ergänzung. Jetzt will er sie besser unter Kontrolle bringen, doch ausgerechnet die mächtigste Truppe will da nicht mitmachen. Davor vielleicht noch ein, zwei, drei Worte zu Prigozhin. Er war ehemaliger Leibkoch von Putin aus der St. Petersburger Zeit. Hatte dadurch viele, viele Aufträge im Catering-Bereich zum Beispiel bekommen und gilt bei Insidern tatsächlich als der Vertraute von Putin innerhalb Russlands. Und dass ausgerechnet er sich nun gegen seinen Herren oder seinen Freund, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, auflehnt, scheint schon sehr, sehr überraschend. Ein Ziel von Prigozhin könnte eher der Verteidigungsminister Shoigu sein oder generell die militärische Führung, da das Zögern da durchaus immer wieder angesprochen wurde. Allerdings, ja, gehe ich, inzwischen ist es recht leicht zu beurteilen, aber gehe ich eigentlich von Anfang an davon aus, dass hier eine Operation stattfindet, um die Welt mal wieder am Nasenring durch die Manege zu führen. Und das wirklich at its best. Also viel besser hätte man das eigentlich nicht machen können. Wen sucht man sich aus, um die ganze Welt zu täuschen? Jemanden, dem man vertraut oder jemanden, dem man eben nicht vertraut? Das ist die große Frage jetzt dieses Wochenende gewesen. So, dann gab es natürlich wunderbare Meldungen aus dem Mainstream des Westens. Alle waren sie ganz aufgeregt, haben sich gefreut. Endlich ist es vorbei mit dem bösen Diktator Putin. Hier hieß es schon bei der New York Post, Wladimir Putin scheint aus Moskau geflohen zu sein. ja, während die Wagner-Truppe Richtung Moskau vorrückt und große Fortschritte in Russland eben gemacht hat. Ja, ganz aufgeregt war man das, ja, ich darf es nicht sagen. Das ein oder andere Höschen bekam sogar ein, zwei, drei Tropfen Pipi ab, könnte man sagen. Prigoschins Aufstand und Putins Antwort. Ja, die Storys waren wirklich groß jetzt am Wochenende. Ein Stoß in den Rücken, meldete der Kölner Stadtanzeiger. Putin bricht mit Prigoschin. Ja, was für eine Niederlage für Putin. Müssen wir auch weiter natürlich so betrachten. Putin scheint schwach, Russland zerrissen. Und ja, hier ist es Unruhe in St. Petersburg. Verliert Putin die Kontrolle? Ja, wunderbare Meldungen. Wie gesagt, man war wirklich sichtlich nervös in den deutschen, aber auch anderen westlichen Schreiberstuben. Und ja, auch andere wollten bereits aus Moskau fliehen. Ich fahre auf meine Datscha. Sowieso wohl der beste Tipp generell in diesen Tagen. Ja, aus meiner Sicht zumindest. Erst die Moskauer packen ihre Koffer. Ja, das sind die Bilder, die uns dann präsentiert worden sind. Ja, hier heißt es der 24-Stunden-Putsch, als Putins Russland ins Chaos stürzte. Wunderbare Meldung. Endlich ist es vorbei. Und ja, auch in der Ukraine hat man sich natürlich gefreut, hat das Ganze als eine ja, Möglichkeit sogar gesehen, neue Offensiven anzukündigen, als wenn man hier ja die Gegnerschaft wirklich ins offene Messer hat laufen lassen. Es gab einen Kommentar, muss ich kurz vorziehen, von der Welt. Ich habe es leider nicht mehr gefunden. Am Samstagvormittag bereits, wo der Korrespondent in Moskau bereits angedeutet hat, dass seine erste Vermutung war, dass es sich hier um eine Fälschung, einen Fake handelt und genau das, also eine Falle aufgestellt wurde, um die Ukraine in die Falle laufen zu lassen. Aber das wäre dann, so der Weltreporter, dann doch zu absurd und er verschont die Zuschauer mit seinen Gedanken und hält sich weiterhin an die offizielle Version: Putin böse und kurz vor seinem eigenen Sturz. Hochinteressante Beiträge da von der Welt. Ich habe einen zweiten noch dabei. Und gestern, auch da geht es in eine ganz klare Richtung. Ja, man kann es nicht mehr wirklich so ja, vertuschen, wie das vor wenigen Jahren und Monaten noch möglich war. So, dann haben wir hier eine Nachbetrachtung nach dem Wagner-Aufstand. Putins Ansehen erheblich angekratzt. Ich denke, Putins Ansehen hat sich nach diesem Putsch ja gestärkt, vor allem in Russland, aber ja. Machtwahnsinn im Kreml außer Kontrolle. Ja, oh mein Gott, sie werden alle sterben. Oder auch nicht. Ja, wir gehen es hier weiter humoristisch an. Ich hoffe, es ist genehm. So, auch hier heißt es beim Standard: nach Wagner-Vormarsch erscheint Putin schwach. Viele Russen zweifeln nun am Präsidenten und an Verteidigungsminister Shoigu. Man muss natürlich auch erwähnen, dass es auch in Russland wohl noch einen gewissen, ja, tiefen bis tieferen Staat gibt und man nicht weiß, wer hier noch welches Spiel spielt. Und vor allem gegen Verteidigungsminister Shoigu gab es immer wieder gewisse Anschuldigungen, auch ja, ein Zwist vor einem halben Jahr und zwischen Putin und Shoigu, kann ich mich erinnern. Und ja, natürlich eine wunderbare Gelegenheit hier für Putin zu sehen, wer zieht mit einem solchen Putsch, also Shoigu natürlich nicht, aber wo sind denn die Verräter? Wer freut sich innerhalb Russlands, wenn hier geputscht wird, vermeintlich? Und ja, altes Spiel, wir sehen hier, ja, eine Falle wurde aufgestellt und alle sind sie hineingetappt, wie wir das in den letzten Jahren in anderen oder bei anderen Gelegenheiten schon so oft gesehen haben. Ja, dann blicken wir auf unsere beste und hübscheste Außenministerin aller Zeiten. Einmal große Sorgen und Warnungen vor Instabilität. Ja, die Bundesregierung steht nach den Worten von Außenminister Annalena Baerbock wegen des gewaltsamen Aufstands der russischen Söldnerarmee waren in engstem Austausch mit Deutschlands Partnerländern. Die Entwicklungen in Russland beobachten wir seit gestern Abend sehr aufmerksam, schrieb die Grünen-Politikerin auf Twitter. Ja, seit gestern Abend, da habe ich natürlich auch noch eine Meldung dabei, dass es durchaus etwas früher schon hätte passieren können, aber zuerst blicken wir mal auf ein paar Betrachtungen bei Twitter. Hier heißt es von Clandestine, die meisten werden ihn schon kennen. Erinnern Sie sich an den Geist von Kiew, die Schlangeninsel? Erinnern Sie sich an Bachmut? Prigoschin sollte schwach sein und keine Munition mehr haben. Erinnern Sie sich an Belgorod? Der Einfall sollte Russland über Nacht stürzen. Erinnern Sie sich an die Gegenoffensive? Sie sollten die Krim zurückerobern und die gesamte Ukraine befreien. Erinnern Sie sich an den Bürgerkrieg. Prigozhin sollte Putin stürzen. Bemerken Sie einen Trend. Wenn dieser Stelle an ukraine Twitter-Accounts abhört, wird absichtlich falsch informiert. Ja, wie oft können diese Leute getäuscht werden, bevor sie aufwachen? Also hier wird erneut auf eine gewisse Täuschung eingegangen. Wir haben eine zweite Betrachtung, die Summe aller Ängste in Deutschland als der Anschlag bekannt. Der ein oder andere wird diesen Film kennen. Kann man mal drüber nachdenken. Hier heißt es, im Zusammenhang mit dem Wagner-Russland-Coup, erwähnt mehrfach den Film The Sum of All Fears. In diesem Film versucht die Weltelite einen nuklearen dritten Weltkrieg auszulösen, indem sie eine Atombombe unter falscher Flagge in Amerika einsetzt und Russland dafür verantwortlich macht. Etwa drei Viertel des Films wendet sich eine russische Söldnergruppe gegen Russland und versucht einen Staatsstreich, der schnell niedergeschlagen wird. Kurz darauf beginnt der Film mit seinem letzten Akt. Darin wird die Elite, die versucht hat, Amerika und Russland ins Gas zu setzen, zu den Klängen von Nessun Dorma, dem Lied, das Trump oft bei seinen Kundgebungen spielt, ausgeschaltet. Ja, machen Sie daraus, was Sie wollen. Wir erleben mal wieder ganz, ganz viele Zufälle in diesen Tagen. Sondern auch interessant im Zusammenhang mit dieser cineastischen Betrachtung. Interessant heißt es hier, Prigozhin besitzt über 1 Milliarde Dollar und er besitzt ebenfalls seine eigene Filmproduktionsfirma, die Blockbuster Kriegsfilme produziert. Ja, er ist aktiv in Desinformations-Psyops engagiert und ja, hat damit auch in Bachmut die Ukraine ausgetrickst. Sehen wir etwas hier sogar einen Film und hier ja die entsprechende Meldung vom Hollywood Reporter. Ja, bevor er sich an Putin oder mit Putin zusammengetan hat, war Yevgeny Prigozhin ein Produzent für Hollywood-Propaganda oder Propagandafilm im Stil von Hollywood, um seinen Krieg zu verkaufen. Ja, hochinteressanter Mann natürlich und wir warten schon auf den nächsten Coup, den haben wir ja schon angedeutet. So, dann sehen wir hier ganz garstige Bilder von dem ja vermeintlichen Staaten im Bürgerkrieg innerhalb Russlands. Man kann sich hier tatsächlich selbst ein Bild machen, wie verängstigt hier die Touristen und ja die Bürger auf den Straßen sind. Alles ja, wirkt ganz, ganz, ganz bisschen inszeniert. Da gibt es auch andere Bilder von einkaufenden Soldaten und so weiter. Ja, hier kommt der tschetschenische Konvoi, der in Richtung Rostow geschickt wurde. Die Tschetschenen natürlich ebenfalls gleich dabei gewesen. Allerdings gab es da auch, wohl, zumindest mir keine bekannt, keine Zusammenstöße zwischen Wagner und Tschetschenen. Und ja, hier nochmal dein Live-Feed über den finalen Kampf, den letzten Kampf des russischen Bürgerkrieges. Nach 12 Stunden auf intensiven Rumstehen und Bilder machen, hat die Privatarmee Wagner nun den Rückzug zur Frontlinie angetreten, um erneut für Mutter Russland zu kämpfen. Ja, ich möchte hier nicht sagen, dass ich es euch gesagt habe, aber ich habe es euch gesagt. Also nichts und auch gar nichts ist passiert innerhalb Russlands. Es wird natürlich über den ein oder anderen Abschuss berichtet. Aber ja, ein bisschen Glaubwürdigkeit muss bei so einem Coup natürlich auch mit transportiert werden, sage ich mal. Ja, bei Overton heißt es hier, wie gesagt, der ein oder andere hat schon erkannt, ein bisschen, alles nur Theater, Prigozhin und der Marsch nach Moskau, alles nur Theater. Ja, beim Fokus heißt es, wie gesagt, der ein oder andere ist relativ schnell drauf gekommen. Alles nur ein Riesenbluff. Es gibt ein paar Indizien, die mich sehr verwundern. So. Und ja, wie gesagt, bei der Welt wurde auch berichtet, Putschversuch, ein Fake. Habe da eine ganz andere Idee. Ja, da wurde sich durchaus schon entsprechend geäußert. Und ja, das werden wir auch gleich noch weiter betrachten. Allerdings haben wir Gott sei Dank einen Experten in der Ukraine, Paul Ronsheimer. Er hat sich geäußert und natürlich ist er der Experte, dem wir da in Deutschland am meisten vertrauen. Er geht definitiv nicht von einem abgekarteten Spiel aus. Also ja, wird es wohl schon ein echter Angriff gewesen sein, wenn wir da echte Bildexperten zu Wort kommen lassen. So, was haben wir hier? Der US-Geheimdienst wusste von den Plänen der Wagner-Gruppe bereits vor Tagen, hat den Kongress benachrichtigt. Und irgendwie kam es aber nicht bei den Medien an. Und ja, auch die deutsche Bundesregierung hat da wohl ein bisschen drauf warten müssen. Hier heißt es, Prigozhin plante Militäraktion offenbar schon seit längerem. Oh, die US-Geheimdienste wussten davon. Oh, völlig zufällig natürlich. Nicht, dass man da eine gewisse Verbindung sogar zusammenbasteln würde. Ja, und wer es natürlich mal wieder verpennt hat. Die Deutschen. Medienbericht, hat der BND den Russenaufstand verpennt. Oh, ein neuer Ticker. Neuer Pistorius-Plan, 4000 Bundeswehrsoldaten dauerhaft in Litauen. Also, ja, bitte die deutschen Soldaten wieder an die Ostfront. Auch das ist eine Sache, die sich da mehr und mehr etabliert hat. Und ja, nun ist es soweit. Mal schauen, wie dann das Ganze noch gehen darf. So, dann hatten wir natürlich am Samstag in der Früh bereits eine Rede von Putin, der relativ schnell darauf reagiert hat, auch das ein Anzeichen darauf, dass man hier ja, vorbereitet gewesen ist. Putin wendet sich an die russische Nation, heißt es hier, ich rufe das russische Volk, die Streitkräfte und die Strafverfolgungsbehörden auf, sowie diejenigen, die durch Täuschungen und Bedrohungen zum bewaffneten Aufstand getrieben wurden. Putin ruft zur Einheit, Konsolidierung und Verantwortung auf. Verräter werden nicht ungestraft bleiben, verkündet Putin. Die Streitkräfte haben klare Anweisungen erhalten. Wen er hier in seiner Rede nicht erwähnt, namentlich ist Prigozhin. Und wer die Verräter tatsächlich sind, auch das wird sich in Moskau, St. Petersburg und anderen Städten mit Sicherheit gezeigt haben. Auch in Russland wird aufgeräumt. Und hier nochmal vom Antispiegel. Ja, das ist Verrat. Wie gesagt, auch ich und wir alle hier können natürlich wenig darüber aussagen, was hier tatsächlich gespielt wird. Wir können uns anhand der Informationen, die wir erhalten, ein Bild machen. Und ja, beim einen oder anderen ist da natürlich in den letzten Jahren auch schon ein gewisses Spürnäschen gewachsen, die solche Entwicklungen von Anfang an schon entsprechend richtig einschätzen können. Wie gesagt, mir. Also ich habe am Samstagnachmittag erst so gegen 5 Uhr überhaupt davon gehört, dass da was los ist, weil ich samstags gerne auch den Computer mal auslasse. Und ja, habe dann auch meine erste Reaktion, ersten Gedanken entsprechend diese 2 Wörter auf Telegram gepostet. Und ja, dafür war für mich eigentlich die Sache klar. Und wenig später kam dann die Nachricht, dass ja, das Ganze abgesagt wurde, 200 Kilometer vor Moskau und sich Prigozhin nun auf wundersame Art und Weise Richtung Weißrussland bewegt hat. Lukaschenko hat da wohl zwischen Putin und Prigozhin vermittelt, man kann sich so richtig vorstellen, die 3 bei einem Gläschen Wodka. Ja, und viel Humor. I told you, bro. Nun gut. Ja, wegen der Söldnerrevolte, Putin warnt für tödliche Gefahr für Russland. Also das Ganze muss natürlich auch entsprechend dargestellt werden. Und auch hier heißt es, ja, lassen Sie mich das mit einem Zeitstempel festlegen. Wenn Putin den Putsch vortäuscht, um die NATO zu täuschen und illoyale Militärs in Russland zu verdrängen, ganz zu schweigen davon, die Ukraine dazu zu verleiten, vorzurücken und zu glauben, Russland sei schwach, indem sie ihre gesamte Offensive preisgaben. Und das alles, während er über seine loyale Privatmiliz 6,2 Milliarden NATO-Gelder einnimmt, ist geradezu eine geniale Militärtaktik, die als einer der größten Schritte in der Militärgeschichte eingehen könnten. Die wahre David- und Goliath-Szene ist, dass sie sich als wahr erweist. Ja, über diese 6,2 Milliarden US-Dollar werden wir noch sprechen, aber im Großen und Ganzen macht diese Betrachtung hier von Derek Brose durchaus ja, ein rundes Bild, wie ich finde. So, wir blicken auf die Wagner-Gruppe. Der Gründer sagt, dass seine dass seine Kräfte nun die russische Grenzregion betreten haben, also ein bisschen eine Zeitlinie, wie sich das Ganze abgespielt hat. Zuvor gab es schon Meldungen, dass der russische Geheimdienst dem Aufruf zum Bürgerkrieg vorgeworfen hat. FSB ermittelt gegen den russischen Söldnerchef wegen einem Militärputsch. Also da hat sich das Ganze abgezeichnet bereits. Und zuvor gab es bereits am 12. Juni hier diese Meldung. Paukenschlag und Dauermachtkampf legte Russland Wagner-Söldner an die Kette. Also dieser Konflikt ist schon länger geschwelt. Wie gesagt, ich will nicht abstreiten, dass hier zwischen der Wagner-Gruppe und dem offiziellen Militär in Russland durchaus gewisse Differenzen bestehen, die sich allerdings meines Erachtens nicht gegen Putin richten. So, dann hieß es hier, Wagner-Chef will Vertrag nicht unterschreiben, Moskau will Befehlsgewalt über Privatarmeen, Prigozhin weigert sich. Also, wie gesagt, das Ganze hat sich schon ein bisschen angebahnt. Und ja, hier heißt es dann, der Wagner-Boss Prigozhin greift die russischen Militärführer an, nachdem es einen Drohnenangriff auf Moskau gegeben hat. Sie lassen eure Häuser verbrennen. Er hat auch die Generäle direkt in seiner Ansprache angesprochen und hat gesagt, es gibt Tausende von Militärs, eigentlich müsste es nur 100 geben. Und die sollten alle in Schutzwesten an die Front. Prigozhin ist ja einer, der mit seinen Kämpfern selbst vor Ort immer zugegen ist und ist da durchaus in seiner Truppe, aber auch in Russland für sein Vorgehen und seinen Mut durchaus beliebt. Ja, hier ist es dann, russische Staatsmedien haben bestätigt, dass Sicherheitskräfte hier in höchster Alarmstufe sind und sich bereit gemacht haben, hier alle wichtigen Anlagen in Moskau zu schützen. Also da haben sich durchaus eventuell ein bisschen vorbereitet. Es gab auch das ein oder andere Scharmützel, von dem zumindest berichtet wird. Notwendige Maßnahmen heißt es hier. Russlands Armee feuert auf Söldnerkonvoi in Woronesch, heißt hier bei NTV zum Beispiel, oder hier bei der FAZ. Pro-russische Blogger, mehrere russische Piloten starben bei Wagner-Aufstand. Ja, wie gesagt, die Dinge kann man glauben oder nicht. Allerdings muss das Ganze natürlich auch ein bisschen echt ausschauen, ohne das jetzt wirklich bewerten zu können, was da tatsächlich passiert ist. Vielleicht, war es ja tatsächlich so, kann ja alles sein. So, dann heißt es hier, Prigozhin sagt, dass er in Rostow im Süden von Russland das Armeehauptquartier eingenommen hat, also auch den Logistikstützpunkt für den Krieg gegen die Ukraine. Und das Ganze ist wohl so gelaufen, dass man gesagt hat, hallo, wir sind da und einmarschiert ist und das Ganze halt hier ohne einen Schuss abzufeuern, wie er hier auch zitiert wird, eingenommen hat. Die Bilder haben wir schon gesehen ein bisschen. Und ja, bevor wir weiter zum Thema berichten, schauen wir uns kurz diese Meldung hier an. Neuer Todesfall in Russland, Schöpfer der ersten sowjetischen Wasserstoffbombe tot aufgefunden. Ja, wohl ein Selbstmord mal wieder und wo wir gerade ein bisschen in der Vergangenheit sind. Heute, am 24. Juni 1812, hat die große Armee von Napoleon die Grenze nach Russland überquert. Ja, gibt es hier eventuell sogar ein Muster. Napoleon, großer Österreicher, wird hier noch genannt, besser gesagt ein kleiner Österreicher und die NATO. So, und auch das habe ich heute schon erwähnt, Russland keinesfalls isoliert. Russland bekam die Unterstützung von China wegen diesem Aufstand der Wagner-Gruppe. Das Ganze wird nun von einem russischen Ministerium bestätigt. So, da haben wir ihn, Lukaschenko. Wagner-Chef Prigozhin hat Angebot zur Beendigung der Bewegung auf russischen Boden angenommen. Ja, Lukaschenko durfte da den Vermittler geben. Wie gesagt, ich kann mir das nur auf eine Art und Weise tatsächlich vorstellen, wie das zwischen diesen drei Männern gelaufen ist. Aber ja, auch da darf jeder seine Fantasie spielen lassen. Dann hat Prigozhin seine Wagner-Truppen für viele im Westen überraschend und auch sehr enttäuschend wohl zu den Stützpunkten zurückbeordert. Der Wagner-Vormarsch wurde gestoppt. Entschuldigung. Dafür sollten hochrangige Offiziere der Armee zurücktreten. Das sei wohl der Deal gewesen, kommen wir auch gleich noch drauf. Wagner bestätigt oder willigt ein, hier den Aufstand zu beenden. Eine Insurrection hatten wir schon lange nicht mehr. Wir hatten die jetzt schon in Deutschland mit dem Sturm auf den Reichstag in den Vereinigten Staaten, J6, in Brasilien und nun in Russland, natürlich auf eine etwas andere Art und Weise. Aber ja, das Insurrection-Thema doch ist interessant, auch wenn man die militärischen Bewegungen dazu mit einbezieht. Aber das wird uns jetzt zu weit führen. Ja, um ein Blutbad zu verhindern, hat er den Marsch auf Moskau gestoppt. Das ist nach Aussagen des belarussischen Präsidenten. Und ja, hier heißt es dann von der New York Post, der Coup, der Staatsstreich der Wagner-Gruppe, war kurz, aber das Ende für Putin ist dennoch nahe. Ja, so wird's uns präsentiert. So, dann haben wir hier die Verhandlungsergebnisse. Prigozhin geht nach Weißrussland. Was er dort machen wird, ist ungewiss. Ein Teil der Wagner-Sender unterschreibt den Vertrag und entwirft sich dem russischen Verteidigungsministerium. Die russische Armeeführung bleibt bestehen, heißt es hier zumindest. Das Strafverfahren gegen Prigozhin wird eingestellt, hört, hört. Das, obwohl Putin ihn heute noch massiv gedroht hat und er eindeutig gemeutert hat. Also Putin hat nicht ihm massiv gedroht, sondern den Verrätern. Das würde ja voraussetzen, dass Prigozhin ein Verräter ist und nicht mit Putin eventuell sogar gemeinsam Sache gemacht hat. Ja, und die Wagner-Gruppe geht zurück an ihren Posten. Eventuell wird der ein oder andere auch noch Prigozhin nach Weißrussland begleiten. Und ja, hier Wechsel an der Moskauer Militärspitze, die brisanten Details des Deals mit Wagner. Ob hier tatsächlich der ein oder andere zurücktreten muss, werden wir sehen. Zuerst oder zunächst hält Putin weiter an Shoigu fest, heißt es zumindest hier nach dem Wagner-Aufstand. Ja, ich denke, die nächste Woche werden sie noch ein oder andere zeigen. Das Wochenende hat wirklich für einiges an Amüsement gesorgt. Und ja, hier ein weiterer Tweet von nicht Jerome Pell, Paul. Wendung in der Handlung. Prigozhin wurde von den USA gebeten, für Milliarden von Dollar einen Putsch in Russland durchzuführen. Erzählt Putin davon, Putin stimmt zu, sie behalten das Geld. Das ist natürlich eine krude Verschwörungstheorie, die da ist, ganz hartnäckig im Raum steht. Und hier nochmal vom Chef-Nerd. Hier heißt es, wow, diese Woche wurde es in der Ukraine interessant. Zuerst findet das Pentagon zusätzliche 6,2 Milliarden Dollar für die Hilfe für die oder bei der Hilfe für die Ukraine aufgrund eines Abrechnungsfehlers und dann 48 Stunden später wendet sich die private Söldnerarmee, die Wagner-Gruppe, gegen Russland, nachdem sie monatelang an ihrer Seite gekämpft hat. Verrückte Zeiten. Ja, hier heißt es, Pentagon stellt eben einen Fehler fest, der bedeutet, dass 6,2 Milliarden US-Dollar extra an die Ukraine geflossen sind. Tja, welch Zufall. Und ja, hier nochmal die Meldung dann. Zum Komplimentieren. Und dann gibt es ja immer noch den guten Kim.com. In Neuseeland sitzt er. Er stellt die Theorie auf, hat Putin und Prigozhin die CIA ausgetrickst, als man hier diese 6 Milliarden US-Dollar, Milliarden US-Dollar angenommen hat. Und naja, hier, das muss man sich eigentlich anschauen. Ja, Kim.com hat hier das Ganze auch ebenfalls cineastisch dargestellt mit einer Szene aus Braveheart. Schauen wir uns ebenfalls schnell an. Ja. Ihr merkt, weiter mit Humor agieren. So, gewisse Aufregung gab es auch, oder Aufregung nicht, auch Verwunderung über das Hissen einer russischen oder einer Wagner-Flagge in Tel Aviv in Israel. Das Ganze bereits allerdings am 13. Juli oder am 12. Juni, geschehen. Da könnte man spekulieren, wie man möchte. Zurück zum glaubwürdigen Mainstream. Hier heißt es bei der Welt, Putin stürzen, das scheint jetzt einfacher als bisher gedacht. Also man gibt sich weiterhin optimistisch. Ja, wie schon seit Monaten. Es wird allerdings nicht besser werden. Und ja, das habe ich schon angesprochen. Der Wagner-Führer Prigozhin flieht aus Russland ins Exil nach Weißrussland, nachdem er hier eben einen Deal zugestimmt hat, die Rebellion zu beenden. Und aus dieser Flucht ergibt sich wirklich eine interessante Situation. Also auch das Strafverfahren gegen Prigozhin wurde eingestellt. Er zieht nach Weißrussland um. Und ja, dann kam noch eine Warnung vom ehemaligen CIA-Direktor David Petraeus. Er warnt den Chef der Wagner-Gruppe Prigozhin, hier sich vor offenen Fenstern in Acht zu nehmen, wenn er denn in Weißrussland ist. Das ist durchaus eine Drohung, wenn man das so sagen kann. Wie gesagt, offene Fenster bieten eine gewisse Möglichkeit, in eine gewisse Richtung zu gehen, sage ich mal. Aber ich denke auch hier, dass das Spiel ein anderes sein wird. Wir haben hier einen Tweet. Wir sehen, hier muss ungefähr, sieht man das mit der Maus, hier ist Rostov, das eingenommen wurde. Hier hat sich die Wagner-Gruppe in der Ukraine zuerst befunden, man ist Richtung Rostov gezogen, hat es eingenommen, ist dann hier hoch 200 Kilometer vor Moskau, wurde dort gestoppt, dort gab es dann die Verhandlungen und dann wurde ausgemacht, dass Prigozhin ab jetzt wohl sein Glück in Weißrussland zu suchen hat. Er ist Richtung Weißrussland gezogen, zack, und steht jetzt theoretisch zumindest ja 100 Kilometer vor Kiew. Und ja, sag mir einer, dass das nicht einer der ja wohl genialsten militärischen Schachzüge. Ja, immerhin in diesem militärischen Konflikt war. Was für eine Show. Und ja, alle wurden sie an der Nase herumgeführt. Interessant wird es natürlich, wird von Weißrussland aus nun tatsächlich ein Einmarsch in Kiew geplant? Oder ja, wie werden wir da weiterschauen? Und es gibt sogar, wie gesagt, den ein oder anderen Experten bereits im westlichen Mainstream, der ähnlich denkt. Westliche Militärs befürchten Wagner-Angriff auf Kiew von Weißrussland aus. Söldnerboss Prigozhin ist Samstagabend Richtung Minsk aufgebrochen. Wo er sich zurzeit genau aufhält, ist unklar und ebenso, wie viele Söldner ihm nach Weißrussland gefolgt sind. Militärexperten in Europa sind deshalb besorgt. Sie warnen vor einer neuen Bedrohung für Kiew im Norden. Tja, so gehen die Dinge. Nun gut, ja, wie gesagt, nehmt es alles mit ein bisschen Humor, habe ich schon angedeutet. Nehmt es alles nicht zu ernst. Natürlich kann alles Mögliche auch wahr sein, andere auch wahr sein, aber das Bild, das sich mir bietet, geht durchaus in eine sehr, sehr klare Richtung. So, damit beenden wir das Thema Putsch in Russland und schauen, was sonst noch so passiert. Ist nicht viel, wie gesagt. Die Air Defender Übung ist beendet und lief laut der Luftwaffe absolut reibungslos, böse Zungen behaupten. Ja, wo es nichts zum Reiben gibt, entsteht auch keine Wärme. Aber ja, den großen NATO-Angriff haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Auf Russland wurde vom einen oder anderen vermutet. Eventuell gab es da die ein oder andere Truppenverlegung, aber ja, wir werden sehen. Wie gesagt, noch leben wir und haben keine Anzeichen gesehen, dass sich diese Bedrohung eines Dritten Weltkriegs jetzt innerhalb dieser Phase noch verstärken wird. Und ja, der Dritte Weltkrieg ist ja schon des Öfteren ausgefallen. Auch daran gewöhnt man sich ja relativ schnell. So, Luftwaffeninspekteur erklärte Deutschland zur NATO-Drehscheibe. Abschluss von Air Defender 2023, also Deutschland wird da weiter einen aktiven Part übernehmen, sage ich mal, und wo wir gerade bei der NATO sind. Die NATO hat keinen Konsens darüber, wer neuer Generalsekretär werden soll. Biden hat dem britischen Verteidigungsminister ein Veto erteilt und die dänische Premierminister Frederiksen will er ebenfalls nicht haben. Stoltenberg muss es eventuell wieder machen. Ursula von der Leyen ist ja wohl noch beschäftigt. So, dann nochmal ganz kurz zurück zur Ukraine. Hier heißt es, Diplomatiebeobachtung hat Boris Johnson dabei geholfen, einen Friedensdeal in der Ukraine zu verhindern. Das Ganze aus dem September 2022. Das sind auch hartnäckige Gerüchte, die da mehr und mehr aufkommen. Eventuell wäre bereits im März bzw. April 2022, also vor mehr als über einem Jahr, ein Friedensdeal geschlossen worden sein zwischen Putin und Zelensky und ja, die Westler haben das Ganze verhindert. Wäre natürlich auch ein kleinerer Skandal, aber ja, wen stört das alles noch in diesen Tagen? So, wir bleiben in Großbritannien, beziehungsweise blicken auf eine BBC-Analyse. Schweden hat niedrigste Pandemiesterblichkeit in Europa. Muss ebenfalls ein Zufall sein. Die Schweden haben ja nichts anderes gemacht während der Pandemie als der Rest Europas zumindest. Ich denke, der ein oder andere wird sich auch da noch an den Sonderweg erinnern. Ja, immer wieder leider müssen wir berichten über plötzliche und unerwartete Todesfälle. Ein Profibasketballer, der erst die Covid-Impfung für seine Herzbeschwerden schuldig gemacht hat, ist nun an einer Herzattacke gestorben. Also auch das wird uns immer direkter erzählt. Dann ist er in den USA der Bericht herausgekommen, in dem es um den Ursprung der von Covid geht. Und ja, dieser erwähnt nicht wirklich die Ursprünge von Covid. Hier heißt es, dieser Report erwähnt nicht die die hauptsächlichen zwei, die wahrscheinlichsten zwei Pandemie-Ursprungshypothesen. Also mal wieder viel Lärm und nichts da in den Vereinigten Staaten. Hier haben wir die potenziellen Verbindungen zwischen dem Wuhan Institute of Virology und der Covid-19-Pandemie. Ich denke, auch hier ist es der ganzen Welt inzwischen klar, wie es gelaufen sein müsste. Und ja, hier mal wieder ein neues Puzzle-Piece Puzzlepuss. Ein Puzzlestück. Dr. Peter Hottes, der Mann, der nicht mit Robert F. Kennedy Jr. diskutieren wollte, hat wohl Gelder an das kontroverse chinesische Militärwissenschaftler im Wuhan-Labor geleistet. Also, ihr seht hier, die Verbindung von Wuhan in die Vereinigten Staaten wird immer klarer. Was noch ein bisschen mehr herausgearbeitet werden könnte, ist die Geschichte rund um Hunter Biden und Metabiota, aber ich denke auch, das wird bei Zeiten kommen. Da habe ich nachher noch einen kleinen Tweet dabei. So, damit blicken wir aber erst in die beste Bundesrepublik aller Zeiten. Corona-Isolation heißt es hier. Baden-Württemberg zahlt 320 Millionen Euro Entschädigung. Was ist da los? Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, durfte nicht zur Arbeit. Geld floss aber trotzdem und wurde vom Land erstattet. Dabei ist einiges zusammengekommen. Ja, ich denke, da gäbe es einiges zu besprechen. Und eine weitere Meldung, die da ja ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, ist diese hier, wenn das System versagt, Polizeigewalt bei Corona-Protesten. Bei einer Corona-kritischen Demonstration verletzt ein Polizist den schwerbehinderten Peter Kilian. Doch statt, dass der Fall zügig untersucht wird, stellt der Täter Dominik H. Anzeige gegen sein Opfer. Nicht nur die schleppenden Ermittlungen nähern den Verdacht, dass die Tat vertuscht werden sollte. Ja, bestes Deutschland aller Zeiten. Ich denke, das haben alle die Pandemiejahre sozusagen feststellen dürfen. Und ja, dann kam ja die Ampel. Eine Aufarbeitung ist nicht in Sicht, heißt es hier ebenfalls bei Tichy. Verweigern am Ende gerade diejenigen eine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, die zu dem ganzen Dilemma beitrugen. Natürlich völlig überraschend. Wer traf die Entscheidungen? Es waren Politiker und sogenannte Fachexperten. Klar ist, es gäbe wirklich sehr viel aufzuarbeiten. Ein Beitrag in zwei Teilen. Ja, bei Tichy. Ja, ich denke, auch hier muss es erst gewisse andere gesamtgesellschaftliche Aspekte geben, die in eine klare Richtung gehen, um hier wirklich alles lücklos aufklären zu können. Natürlich werden diejenigen, die auf die Anklagebank gehören, nicht dafür sein, dass hier groß die Dinge untersucht werden. Und es sind ja viele, 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 viele Personen in Deutschland. So, was haben wir hier? Ja, Schluss mit Corona. Wir haben jetzt Klimawandel. Erstes Institut empfiehlt Impfen gegen den Klimawandel. Ja, das deutsche Robert-Koch-Institut hat nun eine interessante Lösung für das Problem. Mehr Impfen. Ja, wie gesagt, dem Robert-Koch-Institut müssen wir ja weiterhin vertrauen, der Wissenschaft natürlich. Im Landtag Niedersachsen möchte der CDU-Abgeordnete nun doch nicht die Leugnung des Klimawandels verbieten. Ist ihm wohl ein bisschen zu heikel geworden. Aber ja, nichtsdestotrotz geht ein Mann weiter voran. Karl Lauterbach will am heutigen Montag den nationalen Hitzeplan vorlegen. Der nationale Hitzeplan. Was für ein Wort. Ja, nochmal kurz zurück zur nächsten Pandemie. Mit KI und Daten schneller Impfungen für die nächste Pandemie erhalten. Ja, wir freuen uns schon alle, lieber Karl, auf die nächste Pandemie. Aber wie gesagt, konzentrieren wir uns zuerst auf den Klimawandel. Und auch da kommt eine witzige Aussage von Lauterbach. Querdenker stören Hitzetote nicht. Ja, Lauterbach teilt nun gegen Kritiker des Hitzeaktionsplans wie gegen Gegner von Corona-Maßnahmen aus. Der Bericht des Medienportals soll untermauern, dass es dabei keine Maßnahmen wie zu Corona-Zeiten geben soll, obwohl er im Grunde genau das bestätigt. Und ja, die bösen Querdenker machen sich aus dieser Hitzewelle sogar noch einen Spaß, nennen es Sommer. Und ja, treffen sich, um zu konspirieren. Sommercamp mit alternativen Fakten, heißt es hier. Querdenker bei Weimar. Ja, und die bösen Thüringer, die werden uns später noch beschäftigen. Ja, dann blicken wir auf den Deutschen Ethikrat. Klimakrise als globaler Notfall. One Health als Rettung. Natürlich ist es so, dass wenn wir mit so menschheitsbedrohlichen Problemen wie dem Klimawandel zum Beispiel konfrontiert sind, dass da natürlich schon irgendwer da ist und die Lösung parat hat. Ja, das ist ja die Grundvoraussetzung. Wenn man ein Problem schafft, muss man natürlich wissen, wie man das Ganze dann auch entsprechend benutzt. Und ja, frei nach Gerhard Polt, wenn ich irgendwo ausrutsche, dann muss ich ja schon vorher wissen, wer daran schuld ist. Gut, kleiner Witz am Rande. Und ja, wo wir bei den Witzen sind, trotz Trockenheit, warum sind unsere Talsperren so voll? Auch hier ein Schelm, der natürlich Böses denkt. Nein, man hat nicht vorher irgendetwas zu fluten. Wir bleiben bei gewissen klimatischen Fragen. Milliardenkosten wegen ausgefallener Windräder. Siemens Energy in der Krise. Für Siemens Energy entwickelt sich die Windturbinentochter Siemens Gamesa zum Fass ohne Boden. Wegen zahlreicher Probleme strich der Energiekonzern seine Prognose und rechnet mit zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe. Ja, scheint irgendwie nicht allzu gut zu funktionieren, je nachdem, was man denn vorhat. Wir blicken auf diese grüne Wirtschaft, die da aufgebaut werden soll. Globaler Lithium- oder Lithiumhunger eskaliert in Argentinien. Protestwelle und Prügelkommandos. Ja, Lithium, ja, völlig umweltfreundlich. Auch das ist uns allen inzwischen klar. Und sozialverträglich, wie man eben auch in Argentinien sieht. Ja, dann haben wir hier, Bundesregierung sichert Intel günstigen Strompreis zu, zusätzlich zu den Subventionen. Man scheint verzweifelt zu sein. Und dann bleiben wir bei der besten Regierung aller Zeiten. Ampel verschweigt brisantes Detail im oder beim Heizhammer. Wie gut ist das Gesetz wirklich fürs Klima? Ja, dreimal darf man raten. So. Ja, was ist hier los? Polizei soll letzte Generationen Journalisten abgehört haben, geht natürlich gar nicht. Völlig demokratiefremd fast. Und hier haben wir einen Klimakleber. Er blockiert den Gotthardtunnel. Interessant. Der ein oder andere wird sich erinnern an gewisse Rituale, sage ich mal. Ja, und nach diesem Blockieren des Gotthardtunnels ist er in die Ferien geflogen. Ja, wenn er schon mal im Süden ist. Alles ziemlich absurd. So, wir blicken nach Sachsen, wo der Ministerpräsident Kretschmer die Reparatur von Nord Stream 1 fordert. Er hat wahrscheinlich offensichtlich auch nachgedacht in den letzten Jahren. Und von Sachsen nach Berlin, Festakt vor dem Rathaus Schöneberg. Berlin feiert das 60. Jubiläum der Kennedy-Rede. Und ja, interessanterweise ist der Mythos Kennedy bis heute aktuell geblieben, und da gibt es nun in den Vereinigten Staaten, nein, nicht John, sondern seinen Cousin Robert F. Kennedy, der nun wirklich groß ins Präsidentschaftsrennen eingetreten ist und dem tatsächlich Chancen nachgesagt werden. Und nun muss man natürlich versuchen, auch ihn da in ein gewisses Eck zu drücken. Und hier ist es Mager hinter Kennedy Jr. Top-Republikaner finanzieren angeblich demokratischen Kandidaten. Ja, was für eine Show, wie gesagt. Trump gegen Kennedy wäre wohl für gewisse Kreise der absolute Albtraum, wenn es um Präsidentschaftskandidaten wäre, weil ja, man müsste sich schon wirklich gut überlegen, wen man da favorisieren würde. Hier heißt es, warum der Schwurbler Kennedy Joe Biden gefährlich werden kann. Ja, Joe Robert Kennedy Jr. ist ein Verschwörungstheoretiker, der ins Weiße Haus will. Und vor allem zur Freude der Konservativen. Interessanterweise kommt da von den linksgerichteten Demokraten, also dem linken Flügel bei den Demokraten, nichts Adäquates, um hier gegen Kennedy aufzutreten. Man verlässt sich wohl tatsächlich auf eine zweite Amtszeit von Joe Biden. Und das wird wirklich sehr interessant werden. Er ist der Verschwörungskandidat. Was Robert F. Kennedy Jr.'s Impf- oder Anti-Impf-Kreuzzug im Weißen oder für das Weiße Haus bedeuten könnte, wirklich wird hochinteressant. Und ja, eine Sache, die ihm ja wohl ein bisschen zum Schaden werden könnte, kann ich jetzt nicht sagen. Er hat ja eine sehr schwache Stimme. Er ist, klingt recht heiser. Und er hat eine sehr seltene Krankheit, die eben seine Stimme beeinträchtigt. Und das könnte seine Kampagne beeinträchtigen. Aber trotzdem wird er mit Sicherheit eloquenter sein als Sleepy Joe. Und ja, bleiben wir kurz beim US-Präsidenten vermeintlicher Natur. 2 von 3 sind beunruhigt über Bidens mentale und physische Gesundheit. Das ist ebenfalls in einer neuen Umfrage hervorgegangen. Und dazu ein Bild von Robert F. Kennedy Jr., der hier ganz klassisch, ich weiß nicht, ob es ein Malibu sogar ist, aber ganz klassisch hier eben trainiert. Er war, glaube ich, früher sogar Bodybuilder und hält sich fit, ist auch, muss man sagen, glaube ich, noch 10 Jahre jünger als, oder 66 ist er, glaube ich, 15 Jahre jünger als Sleepy Joe. So, was haben wir hier? Ja, das kommt natürlich noch dazu. Robert F. Kennedy möchte Bitcoin-freundliche Gesetze einführen, wenn er Präsident wird. Da gibt es ja gewisse Bewegungen, sage ich mal. Eine Spieltheorie. Man möchte natürlich keinesfalls hier der Letzte sein, der auf gewisse Dinge aufspringt, außer man ist in der EU. Da stirbt man drauf, irgendwie am Ende des Tages Letzter zu werden. Kommen wir auch gleich darauf zu sprechen. Zuerst noch eine Meldung vom IWF, die sich ja geäußert haben, dass Krypto- oder Bitcoin-Mining nicht funktionieren wird. Und hier heißt es nun, digitale Zentralbankwährungen sollen global verbunden werden. Ja, der feuchte Traum lebt weiter. Allerdings halte ich hier eine gewisse Kompetenzlosigkeit für das Wichtigste, was man in diesem Szenario mit einrechnen muss. Sie werden es probieren, aber es wird nicht erfolgreich sein, da bin ich ganz, ganz sicher. Auch dieser Plan geht in eine ähnliche Richtung. UN wollen digitale Identität mit Bankkonto verknüpfen. Auch das habe ich in der letzten Sendung schon gezeigt. Da soll es hingehen. Lasst euch allerdings hier bitte nicht aus der Ruhe bringen. Die Leute sind, wenn es um dieses Thema geht, sensibilisiert worden. Zwar noch nicht zu 100%, aber ich sehe da durchaus einen gewissen Weg. Wo wir gerade bei der UN sind, neue UNO-Richtlinien, heißt es hier, öffnen Tür und Tor für Pädophilie. Einvernehmlicher Geschlechtsverkehr mit Kindern soll in Zukunft nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Und bitte nicht annehmen, dass diese Entwicklungen zufällig sind. Zurück zum Gelde. CBDC, der digitale Euro. Was haben wir denn hier? EU-Gesetz für digitalen Euro vorerst gestoppt. Die Entwicklung eines digitalen Euro läuft auf Hochtouren. Jetzt kommt es zu Verzögerungen. Die Europäische Kommission hat den Gesetzentwurf vorerst auf Eis gelegt. Eventuell war da der ein oder andere große Player noch nicht so weit. Wir werden sehen, wie weit das schon gediegen ist und wann er denn präsentiert wird, der digitale Euro. Meine Einstellung dazu ist, lass sie mal machen. Lass sie einfach machen, haben die letzten Jahre auch gezeigt. So, dann kommen wir zur EU. Ursula von der Leyen fordert mehr Geld von EU-Staaten und erhält eine Abfuhr. Könnte es sein, dass die EU in absehbarer Zeit eventuell sogar pleite ist? Dann wird sie natürlich eine neue Währung anbieten, die man dann herausgibt. Vergessen wir den normalen Euro und nennen ihn jetzt einfach digital. Ja, schönes Bild hier. Wer hat denn die Macht tatsächlich? EZB-Chefin Lagarde weist die EU-Chefin von der Leyen in die Schranken. Mit russischen Vermögen können sie nicht machen, was sie wolle. Ja, spannend, die zwei Damen hier in Brüssel. ECB ist ja nicht in Brüssel, in Frankfurt. So, und ja, zurück zum Bitcoin. Eine unbestätigte Meldung, sage ich mal. Entschuldigung. Die BRICS-Allianz überlegt, wie sie heißt, Bitcoin als eine Alternative zum US-Dollar zu benutzen. Eine Entwicklung, die ich ja überhaupt nicht andeute, schon seit Monaten, aber muss auch zugeben, dieser Artikel von Blockzeit spielt mit dem Gedanken. Da gab es jetzt noch keine offizielle Verlautbarung. Ich gehe allerdings davon aus, dass man hier am Ende des Tages die beste Lösung für alle wählen wird. Nicht, weil man auf einmal seine Liebe zur Menschheit wiederentdeckt hat oder überhaupt mal entdeckt hat, sondern weil man einfach nicht abgehängt werden möchte. Und wenn sowohl die Amerikaner da in eine gewisse Richtung gehen, mit einem Robert F. Kennedy, eventuell sogar als vermeintlichen Präsidenten, der ja auch die Präsidentschaft von Trump eventuell beeinflussen würde, dann müssen natürlich auch die anderen Blöcke mitziehen. Und das ist eine Entwicklung, die mehr als spannend ist in diesen Tagen. Ich gehe da immer wieder drauf ein, wie gesagt. Die wenigsten interessiert es. Aber das soll mich nicht stören. Ich möchte weiterhin von den Dingen berichten, wie ich sie sehe. Und wer das anders sieht, der soll es auch anders machen. Alles kein Problem. So, und dann noch diese Meldung. Bitcoin ist, seitdem Jimmy Cramer im Januar gesagt hat, gehen Sie oder verkaufen Sie Bitcoin, er wird auf Null gehen. 75% gestiegen. Damals war der Preis bei 17.000 Dollar rund. So, und auch die spanische Großbank Santander ist nun dabei, gewisse Bildungsangebote für seine Kunden aufzulegen. Und educate die Investoren, bildet die Investoren, informiert die Investoren über den Bitcoin. Alles ja, so kleinere Meldungen, die so die letzten 2-3 Wochen verstärkt dahin getröpfelt sind. Wir haben BlackRock gesehen, wir haben die Deutsche Bank gesehen, wir haben viele, viele weitere ETF-Anträge gesehen, wir sehen die Geschichte SEC, Binance, Ripple, Coinbase, also hochspannende Zeiten im sogenannten Kryptomarkt, der meines Erachtens auch irgendwann ja zur Finanzwelt an sich aufschließen wird. So, ja, von Spanien blicken wir nach Mittelamerika. Wahl in Guatemala, Pakt der Korrupten heißt es hier. Heute wird in Guatemala gewählt. Für die meisten Menschen bringen Armut und Gewalt in den Alltag. Beobachter sehen die Entwicklung des zentralamerikanischen Landes mit Sorge und fürchten um die Demokratie. Ja, wenn um die Demokratie gefürchtet wird, dann empfiehlt es sich, etwas genauer hinzuschauen. Guatemala, ja, das Nachbarland von El Salvador. Und ja, hier gibt es wohl, muss ich mir noch ein bisschen genauer anschauen, gewisse antidemokratische Bewegungen. Mal sehen, ob wir da demnächst noch was hören von Guatemala. Wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, werde ich mir das nochmal genauer anschauen. So, und dann blicken wir zurück nach Europa. Schottische Regierungspartei erklärt Plan für Unabhängigkeit. Was ist los? Der Commonwealth, er wird doch nicht zerbrechen. Der schottische Premierminister Humza Yousaf will die kommende britische Parlamentswahl zu einem de facto Referendum über eine Unabhängigkeit von London erklären. So, und ja, damit zurück in die Vereinigten Staaten. Das soll Gott entscheiden, heißt es hier. Trump als nächster Präsident. Die Evangelikalen in den USA stehen nach wie vor hinter Donald Trump. Die anderen Kandidaten müssen ermühen sich wohl umsonst. Harte Attacken werden sofort bestraft. Oh mein Gott. Die radikalen christlichen Extremisten stehen hinter Trump und ja, heben das Ganze sogar ins Biblische hinein. Trumps finaler Kampf. Ja, er kämpft verbal gegen den Kommunismus und die Rechte ist begeistert. Ja, der Final Battle, wie hier beschrieben wird. Und ja, erneut eine Rede, hat jetzt am Samstag, glaube ich, wieder eine Rede gehalten. Er, oder ja, Trump wird zitiert, ich werde den Dritten Weltkrieg stoppen und wir sind sehr nahe dran, ihn erfahren zu müssen, also den Dritten Weltkrieg. Das hat er jetzt immer wieder betont. Wirkt fast ein bisschen wie ein Priming, dass wenn wir wirklich am Rande dieses Dritten Weltkriegs stehen sollten, das Ganze medial aufgebauscht wird, kann man sich ja durchaus vorstellen, dass dann eben Trump interveniert, eventuell davor noch ein Rücktritt von Biden, bla bla bla, Wahlbetrug und so weiter. Ein kurzes Telefonat mit Wladimir Putin, ein noch kürzeres mit Zelensky und die ganze Geschichte ist erledigt. Wir werden sehen, wie sich das Ganze ja, aufbauen wird. Und ja, wie gesagt, es gibt in der EU den ein oder anderen Abtrünnigen. Ungarn setzt im Ukraine-Krieg auf Trump. Störenfried der EU weiterhin. Und ja, man ist natürlich nicht so vorbildlich wie Deutschland. Deutschland liefert 45 weitere Gepard-Panzer an die Ukraine. Oh, da fällt mir ein Superwitz ein. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier erzählen darf. Ich muss mal kurz meine juristische Akquise bemühen. Ach komm, ist ja ein Witz, ich erzähle es einfach. Also, wieso sind Neonazis so schlechte DJs? Weil sie den Unterschied zwischen 33 und 45 niemals kapieren werden. Einer meiner Lieblingswitze. Natürlich nicht für jeden, verständlich. Alles klar, ich hoffe, auch. Es war ein Witz, also. Bitte nicht als ernst nehmen. Hier heißt es, Sonderermittler Durham, umfassende FBI-Ermittlungen gegen Trump waren unzulässig, haben wir schon gesehen. Es kommen ja gewisse Gerüchte auf, oder sind aufgekommen, dass die ganze Geschichte rund um dieses Titan-U-Boot da verzögert wurde, das anscheinend ja schon am Sonntag implodiert ist und nicht am Mittwoch, wie das in den Medien dann kolportiert würde. Und dass diese Geschichte auch zur Ablenkung zu dieser Geschichte hier von Durham benutzt wurde und Biden angeblich sogar höchstpersönlich das Ganze so angeordnet hat. Kann man glauben oder nicht. Hier heißt es, die Whistleblower-Dokumente. Hat Durham einen Durchsuchungsbefehl auf dem Laptop von Hunter Biden vollstreckt oder für den Laptop von Hunter Biden versteckt? Ja, if Durham also executed a search warrant on a device, we need to know so that my leadership is informed. Ja, kommt er eventuell noch mehr gegen Hunter Biden. Wir sind lassen uns überraschen. Fotos werden präsentiert, wie Hunter Biden im Haus seines Vaters war an dem Tag, in dem er hier den Namen seines Vaters benutzt hat, um einen chinesischen Geschäftspartner zu drohen. Also die Geschäftsziele der Bidens. Weiter großes Thema, aber für die Welt meines Erachtens sehr viel interessanter. Hier heißt es, ein IRS-Whistleblower lässt mich glauben, dass es eine aktive Untersuchung gegen Joe Biden gibt. Entweder Teil der Robert Hu-Geschichte oder etwas anderes. Ich bin mir sicher, dass die meisten Leute diese WhatsApp-Nachricht inzwischen gesehen haben. Verdammt, es gibt noch viel mehr. Also was hat Joe Biden mit Robert Hu zu tun? Ah, es ist verwechselt, den Robert Hu natürlich, klar, mit dem Robert Hör, mit dem Herrn Hu in Wuhan. Das ist mein Fehler. Tut mir leid. Robert Hör ist wohl ein Richter am obersten Gerichtshof. Ja, kleine Verwechslung, kann mal passieren. Entschuldigung, ich gehe trotzdem davon aus, dass die Bidens auch ihre Finger im Wuhan Debakel haben. So, zurück zu dieser Ablenkung. U-Boot-Chef wollte Milliardären Sohn auf die Titan locken. Zufall verhinderte das. Ja, ähnlich wie der Zufall damals, als JP Morgan nicht auf die Jungfernfahrt der Titanic mit konnte wegen Grippe. Ja, die Zufälle. Immer wieder große Geschichte. Ein Blick auf ChatGPT. Über 100.000 ChatGPT-Konten im Darknet geleakt. Ja, Hacker erbeuten die Daten. Wunderbare Geschichte. Hier haben wir wo wir gerade bei den Tech-Themen sind. Ich habe es in der letzten Sendung schon gesagt, es scheint sich tatsächlich anzudeuten. UFC-Boss bestätigt, beide haben Bock. Zuckerberg sagt Käfigkampf mit Musk zu. Ja, wird interessant. Beide wirken ja überraschend, also vor allem Mark Zuckerberg hat mich überrascht, er wirkt überraschend fit und kann wohl auch tatsächlich kämpfen. Wir werden sehen, wie Musk sich da vorbereiten wird mit Eiscreme und Whisky. Ganz egal. Wird spannend. Ja, Cage-Fights sind es nicht, aber dennoch Auseinandersetzungen täglicher Natur auf den deutschen Straßen. Syrer in Gelsenkirchen niedergestochen. Nächste Eskalation im Clan-Krieg. Und hier haben wir die Meldung, dürfen wir noch von Clans sprechen oder müssen wir nicht vielleicht von Stammeskriegen sprechen? Syrer gegen Libanesen heißt es hier. NRW auf dem Weg in den Stammeskrieg. Wunderbare Geschichte, das beste Deutschland aller Zeiten entwickelt sich. Es floriert, könnte man was sagen. Und ja, hier noch eine entsprechende Meldung. Was Aliens denken, wenn sie heute nach Deutschland kommen. Bänke gegen Rassismus natürlich. Alles sehr, sehr rassistisch hier weiterhin. Nun gut, was haben wir hier? Verhalf Grünpolitikerin ihrem Liebsten zu Millionen. Union spricht von Vetternwirtschaft und Fadenbeigeschmack. Staatsgeld für Seenotrettung. Wen haben wir hier? Die Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt während einer Rede im Bundestag Anfang des Jahres. Ja, alles ganz normal. So funktioniert eben die Demokratie. Lindner befördert Buschmann, Ehefrau, brisante Personalie im Finanzministerium. Alles super. Alles ganz normal. Das regt man sich drüber auf. Faeser und Haldenwang löschen im Verfassungsschutzbericht fast alle Angaben zum Linksextremismus in der Partei Die Linke. Dafür haben wir doch einen Verfassungsschutz und eine Innenministerin. Für was denn sonst? Und hier ist dann noch brisante Aussagen von Haldenwang. Will der Geheimdienstchef die AfD stoppen? Haldenwang weiß einfach, dass wir in Deutschland genau eine große Gefahr haben und es ist die Gefahr von rechts, personifiziert natürlich durch die AfD und dem muss natürlich entgegengetreten werden. Und ja, dunkle Wolken ziehen am Horizont auf. Bei AfD-Kanzler will jeder siebte Deutsche auswandern. Zum Auswandern könnte man so vieles sagen. Wie viele Millionen von Deutschen sind in den letzten Jahren raus und trotzdem sind wir noch 1 Million mehr geworden. Da kann man sich auch ausmalen, wie die wahren Migrationsbewegungen aussehen. So, und dann ja, großer Paukenschlag, große Katastrophe, anders kann man es nicht benennen, gestern in Thüringen erneut. Robert Sesselmann als erster AfD-Politiker zum Landrat gewählt. Sonneberg in Thüringen. Man fragt sich, wo bleibt der Anruf aus Südafrika? Es ist eine Zäsur in Deutschland. Der rechtsextreme Robert Sesselmann ist in der Stichwahl zum Landrat von Sonneberg gewählt worden. Sein Kontrahent Jürgen Köpper von der CDU war von Grünen, der SPD, FDP und Linken unterstützt worden. Ja, hier kann man natürlich nicht von einer Einheitspartei sprechen, wenn CDU, Grüne, SPD, FDP und Linke zusammenarbeiten und es dennoch nicht schaffen, die AfD aufzuhalten. Ach ja, was für eine Show. Hier ist es, AfD erobert erstes Landratsamt, ein Präzedenzfall in Thüringen. Oh, wenn das jetzt die Runde macht, wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Ja, diese Wahl kann Deutschland verhindern, heißt es hier. Ja, AfD-Sieg in Sonneberg. Die Leute haben der Politik einen Denkzettel verpasst. Ja, wenn es das mal wohl gewesen ist. Ja, was bei der AfD für Jubel sorgt, ist für die anderen Parteien Grund zur Sorge. So, ja, langsam haben wir es für heute. Kurze Sendung eigentlich, knapp eine Stunde haben wir jetzt. Was heißt es hier? Ja, Inser-Chef Brinkert sieht Ampel bei Neuwahlen als chancenlos. Die CDU wird es freuen. Und ja, dann schauen wir noch auf die Schmollecke, in der sich so manche wohl in diesen Tagen befinden. Lieber Schlafschaf als Mitglied der Weltregierung. Was ist das für eine Meldung? Unser Kolumnist bekam das Angebot, der großen Illuminati-Bruderschaft beizutreten. Er lehnte ab. Die Aufnahmegebühr war zu hoch und es fehlt ihm die Zeit, sich komische Sachen auszudenken, damit in Deutschland einige Monate Demonstrationen unter Auflagen stattfinden müssen. Wird wohl tatsächlich Satire sein. Aber ja. Was soll man sagen? Das Schlafschaf hat sich auch im Mainstream etabliert. So, und dann, wo wir gerade bei der Weltregierung sind, blicken wir noch Richtung Antarktis. In der Nähe der Antarktis, ESA-Satellit macht spektakuläre Entdeckung auf einsamer Insel. Vielleicht könnte dieser Satellit mal ein bisschen aus diesem Bild rauszoomen, dass man ja ein bisschen größeren Überblick hat, vielleicht sogar die ganze Erde sieht, müsste doch eigentlich mit seinem Satelliten, der so hoch genug oben, funktionieren, dass man da mal ja, die Welt einfach so fotografiert, wie sie ist. Und uns die Bilder nicht nur im Ausschnitt gezeigt werden. Bilder, nicht Fotos natürlich. Aber anscheinend ja, ist es ein bisschen schwieriger. Und ja, dann haben wir gestern noch Glück gehabt, sage ich mal. Also das Wochenende jetzt. Ein massiver Asteroid ist mal wieder ganz haarscharf an der Erde vorbeigeschrammt. Ja, so knapp kann es ab und zu sein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, wünsche allen einen wunderbaren Start in die Woche. Dürfte ja in diesem Modus weitergehen. Wir sind natürlich gespannt, wie sich die ganze Sache in Russland und der Ukraine weiterentwickelt. Wir blicken in die Vereinigten Staaten, wo ja gewisse Prozesse auch wohl nicht mehr aufhaltbar sind. Und ja, was mit der besten Bundesrepublik aller Zeiten passieren wird, jetzt wo die AfD die Macht übernommen hat, auch das wird sich zeigen. Alles, alles Liebe, lasst euch nicht ärgern, bis zum nächsten Mal, der Sunny ist draußen.